Herr Jesus, wir danken dir, dass dir alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wir bitten dich, dass du nun in unserer Mitte seist, wie bei der Hochzeit zu Kana. Da hast du das Wasser in Wein verwandelt. Das kannst du. Du kannst das Normale, das Natürliche, das Menschliche, das Weltliche vollkommen in einem Nu verwandeln. Schenke auch solch ein Wunder in unserem Leben. Und wirke über Bitten und Verstehen. Wir danken dir, dass du am Kreuz gelitten hast für uns, dass deine Hände, deine Seite durchbohrt ist, unseretwegen, und dass du die Sünde, den Tod, den Teufel überwunden hast. Und bitten dich, dass du, der du den Teufel entlarvt hast, entwaffnet hast, in unsere Mitte seist, durch unsere Reihen gehst und einen jeden anrühren wollest, durch dein heilig Wort. Amen. Unser Textwort für den heutigen Abend finden wir aufgezeichnet in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Apostelgeschichte, Kapitel 17, den 30. Vers. Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen. Nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Gott gebietet allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Heute Abend möchte ich über die Buße reden. Das ist ein Gebot an alle Menschen heute. Ich habe schon auf dieser Reise öfters gesagt, dass wenn je die Bibel gültig war, dann ist es heute. Die Bibel ist das Wort Gottes und gilt heute noch. Auch dieses Wort gilt uns allen und alle in dieser Welt. Gott gebietet allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Da wird sehr viel geredet in dieser Welt und über so vielerlei gepredigt. Leider hört man sehr wenig über die Buße. Wir leben in einer Zeit, wo leider das Christentum sehr oberflächlich geworden ist. Und nicht tiefgehend. Und darum hat das Salz die Kraft verloren. Und das Licht scheint nicht mehr, wie es sollte in dieser Welt. Denn das Christentum und der Christ ist das Licht der Welt. Ich war an einem Ort in Südafrika, da sagten einige mir, ja, in unserem Teil, in unserer Umgebung ist es hier dunkel. Ich sagte, wieso, wie ist das denn möglich? Ja, das wissen wir auch nicht, die Menschen sind so schlecht. Die wollen nichts vom Evangelium wissen. Ich sagte, ja, ich kann das nicht verstehen. Sie sind doch Christen. Ja, sagten sie. Scheinen sie denn nicht? Scheinen sie denn nicht? Wenn es dunkel in der Welt ist, wenn es dunkel in einer Stadt ist, warum ist es dunkel? Wer ist schuld daran? Die in der Finsternis sitzen? Nein. Die das Licht sein sollen. Das Licht funktioniert nicht, wie es sollte. Und dass es dunkel ist in der Welt im 20. Jahrhundert, haben die Christen Schuld. Kein anderer. Sagen Sie nicht, ich bin ein Christ-Hetze, ich will nichts mit Christen zu tun haben. Ich bin selbst ein Christ. Aber das Leiden in der Welt heute, in der christlichen Welt, ist, dass wir die Quantität haben, aber nicht die Qualität. Soll ich sagen, dass der Fehler ist, dass wir zu viele Christen haben, aber zu wenig, die wirkliche, echte Christen sind? Lieber zwei, sage ich in Afrika, als 2000 halbe. Zwei, die ganz entschlossen für Gott leben. Mit denen und durch die kann Gott viel mehr schaffen als Tausende, Zehntausende, die nur halb bei der Sache sind. Warum ist das? Das ist, weil wir die Menschenmengen haben wollen. Aber ich kann das nicht verstehen. In irdischen Sachen, wer ein Auto kauft, will das beste Auto. Wer einen Anzug kauft, wer ein Kleid kauft, will die beste Qualität. Aber im Geistlichen sind wir zufrieden mit irgendeinen Lumpen oder irgendein zerrissenes Kleid. Aber Gott sei Dank, dass in diesen letzten 20 Jahren, seit dem Beginn der Erweckung, die Fahne des Evangeliums wieder hochweht und dass die Heiden sagen, wenn ihr Jungfrauen haben wollt, reine Mädchen, reine Jungs, geht zu der Erweckung. So sollte es ja in unseren Kirchen sein. Wir waren gestern in Toppenstedt. Da habe ich dieses erwähnt und gesagt, das wissen Sie ja, das sollte jeder Christ wissen. Das hat der Pfarrer schon vielleicht im Konfirmandenunterricht ganz klar gemacht. Das weiße Kleid ist ein Zeichen, dass das Mädchen unbefleckt und angerührt ist. So sollte es sein. Aber wie sieht es aus heute in der Welt? Wir sagen den Heiden, sie müssen sich bekehren. Aber die Christenheit muss sich auch bekehren. Genauso wie die Heiden. Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen was sage, was vielleicht außergewöhnlich ist. Aber ich bin schuldig vor Gott, wenn ich Ihnen nicht die Wahrheit sage. Und ich bin dankbar, dass es noch viele Menschen gibt in der Welt, die die Wahrheit hören wollen. Wenn ich die Wahrheit nicht rede, ist unsere Versammlung ein Zirkus. Leider ist das Christentum zu einem Zirkus geworden in dieser Zeit. Leider gibt es so viele Menschen, die den Zirkus gerne haben. Da versammeln sich auch viele Menschen. Aber Gott bewahre uns, dass wir daran teilhaben. Wir sind es Gott schuldig und der Welt, dass wir die Wahrheit reden. Und es ist ja nur die Wahrheit, die uns frei macht. Nun, das ist das Jammerbild der Christenheit heute, dass wir die Menschenmengen haben, die Zahlen, aber nicht die gute Qualität. Vor einiger Zeit war bei uns in der Hauptstadt der Provinz Natal, oder in Deutsch gesagt Natal, Pietermaritzburg, eine Pfarrkonferenz, eine Pastorenkonferenz. Das Thema dieser Konferenz war Bekehrung, Reue und Buße. Und da wurde denn ausführlich über die Buße geredet und die göttliche Reue. Dann stand ein Pastor auf und sagte, Es ist eine große Gefahr, dass wir zu viel über die Reue reden. Wir müssen wachen, dass das bloß nicht geschieht. Nicht zu viel von der Reue reden. Er hätte sich nämlich auch bekehrt, und als er sich bekehrt hatte, musste er unaufhörlich lachen. So sehr, dass er sich später auf den Boden gewälzt hat. Hin und her, wir sagen in Afrika, gerollt ist, wie ein Ball. Er sagt, lächelnd ist er ins Reich Gottes hineingeboren. Da war keine Spur der Reue. Da war keine Spur vom Sündenbewusstsein. Da war keine Spur der Buße. Sollten solche Männer geduldet werden auf der Kanzel in der Christenheit? Billy Graham, der sagte vor einigen Jahren, dass vor vielen Jahren in Amerika die Menschen weinend zum Kreuze kamen, weinend zu Jesus, heute mit einem Lächeln. So tief geht die Bekehrung. Dann kann man verstehen, dass der Mensch sich heute bekehrt, morgens steckt er seine Zigarette wieder an. Und wenn es keine Zigarette ist, dann ist es ein Rauschgift. Wenn es nicht Rauschgift ist, dann ist es die Hure. Wenn es die Hure nicht ist, dann ist es der Stolz oder die Lüge oder der Neid oder Eifersucht oder Habe oder Zorn. Solche Sachen sollte man nicht unter den Christen einmal nennen, wie viel weniger finden. Aber das ist eine Tatsache. So sieht es aus in der Welt. Oberflächliche Bekehrungen haben wir heute in der Welt. Und darum ist die Frucht des Baumes nicht gut. Oft ist der Mensch nur dressiert, hat ein frommes Kleid angezogen, einen christlichen Gewand über den ganzen Dreck und Kot der Welt. Das kann uns genugsam sein und wohlgefällig, aber dem lieben Gott ist es nicht. Aus dem vorgelesenen Wort lesen wir, dass Gott alle Menschen gebietet, Buße zu tun. Kein Mensch hat ein Recht, um nicht Buße zu tun. Und Buße im wahren Sinne des Wortes. Nicht mit einem Lächeln, denn wir sind ja nicht im Zirkus, sondern in der heiligen Gegenwart des lebendigen Gottes. Vor einigen Tagen und Wochen kam ein Terrorist in Südafrika zum Glauben. Ein schwarzer Terrorist. Als wir lange Zeit miteinander in der Seelsorge verbracht hatten, miteinander, fragte er mich, stellte diese Frage an mich und sagt, sage mir, der Christengeist, was für ein Geist ist das? Der Geist der Christen, der Heilige Geist, was für ein Geist ist das? Ich sage, wieso? Wie kommen Sie darauf? Da sagte ich, bei einer großen Versammlung. Jede Tasche war gefüllt mit Drogen, Rauschgift, Zigaretten, mein Herz voller Hass, blutdurstig, Tag und Nacht wird ihnen gesagt, ich hasse den Weißen, ich hasse das Christentum, ich hasse das Christentum. Das sind Mächte, mit denen wir zu tun haben in Südafrika. Da geht es nicht nur gegen das Weiße, den Weißen, da geht es gegen Christentum. Da sagen die Menschen, wir wollen Freiheit. Freiheit, dass wir nicht nur eine Frau haben brauchen, sondern so viele Frauen, wie wir wollen. Freiheit, dass der Zauberer genauso die Rechte hat wie ein medizinischer Arzt in den Spitälen. Freiheit, um unsere Geister zu dienen und nicht Jesus, den Gott der Weißen. Verstehen wir was ganz anderes, als was Sie darunter verstehen? Wir haben ja die Brüder hier. Sie können mit ihnen reden. Sind intelligente Männer. Können Sie fragen, ob ich Ihnen die Wahrheit sage oder ob ich lüge. Da sagt mir dieser Mann, mit meinem Hass und Groll und gewaltigem Blutdurst ging ich in diese Großversammlung. Als ich dort war, wurde ich erfüllt vom Geiste Gottes. Ich kippte um in meinem besoffenen und betrunkenen Zustand. Ich ging aus der Versammlung heraus und fuhr mit meinem Terrorismus fort. Mit meinen Drogen, mit meinem Rauschgift, mit meiner Hurerei, mit meinem Töten. Er sagt, ich kann den Heiligen Geist nicht verstehen, den Geist der Christen. Ich sagte, das wäre nicht der Heilige Geist, das ist ein anderer Geist. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann macht sich die Heiligkeit Gottes spürbar und fühlbar. Dann ist man bewusst von der Heiligkeit Gottes. Und die Heiligkeit Gottes geht nicht mit der Sünde zusammen. Licht und Finsternis hat keine Gemeinschaft. Dann sagte, gut, dann muss ich mich bekehren und bete mit mir, dass dieser Hass und Groll aus mir fährt. Vor 2 Tagen bekam ich einen Anruf aus Afrika. Da teilten mir einige Mitarbeiter mit, dass dieser Mann durchs Land gereist ist und überall, wo er gewirkt hat, hat er seine Sache in Ordnung gebracht. In solchem Maße, dass an einigen Orten die Polizei gesagt hat, nun ist es Zeit, dass auch wir uns bekehren, wenn solch eine sich bekehren kann, der sozusagen weltbekannt ist bei uns, der solches treiben konnte, wenn der sich zu Jesus bekehrt. Lieben Freunde, durch einen Mensch können Tausende sich bekehren, wenn die Bekehrung echt ist. Das erleben wir schon von Beginn der Bekehrung, dass ein Kind sich bekehrt. Nach einer Woche kann es sein, dass 100, 200 in dem Ort sich bekehrt haben. Nur durch das Leben dieses Kindes oder dieses Teenagers. Nicht durch Wort, wir reden zu viel mit unserem Mund. Wir tun gut, wenn wir mal den halten. Aber unser Leben soll reden. Sonst weist die Welt mit dem Finger auf uns und sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Da nicht. Damit will ich nichts. Bei der Pastorenkonferenz in Pietermaritzburg stand dann eine Dame auf, die aus einem Gebiet in Ostafrika kommt, wo Erweckung war. Und sagt, ich kann das nicht verstehen, was Sie, Herr Pfarrer, uns gesagt haben. Von der Buße und von der Reue. Dass man so lachend aus der Hölle in den Himmel fahren kann. So ist der verlorene Sohn doch nicht in einen Himmel seinen Vater begegnet. Das war doch nicht ein großer Witz. Mit Gott kann man doch nicht spaßen. Kann man mit den Menschen tun, aber nicht mit Gott. Gegen den wir gesündigt haben. Da sagte diese Dame, in Ostafrika, in der Erweckung, sagen die Schwarzen, wenn eine sich bekehrt, ist es wie ein Mensch, der seekrank ist. Sie wissen ja, wenn man seekrank ist, was geschieht. Ob Sie nun auf einem Schiff sind, auf einem Boot oder im Auto, dann heißt man gleich dieses Auto halt und dann packt man aus. Dann erbricht man. Heraus mit dem, was innen ist. Sie sagt,
das sagen die Schwarzen in Ostafrika in der Erweckung.
Wenn der Geist Gottes wirkt, dann wird man seekrank. Dann kann man nicht weiterfahren. Dann muss man stoppen, die Tür aufmachen und heraus mit dem. Sehen Sie? Echte Buße, echte Umkehr schafft das, was die Schwarzen in eine Bildsprache sagen. Der Mensch wird seekrank. Was ist denn echte Buße? Was heißt das? Was gehört dazu? In diesem Buch, wie findet man Jesus? Von Kurt Koch schreibt er von der Theologie des Mittelalters. Wie die Theologen des Mittelalters 4 Punkte hatten in ihrer Theologie, die eine große Rolle bei den Väten spielte. Dieses soll für uns kein Gesetz sein und auch keine Schablone. Aber gleichzeitig, wer etwas vom geistlichen Leben weiß und Erweckung erlebt hat, wird gleich spüren und merken, dass in jeder Erweckung und in jeder Bekehrung, bei jeder Umkehr oder Erneuerung eines Menschen, nennen Sie es was Sie wollen, sind da einige Grundelemente, die sich immer wieder wiederholen. Und die man findet, auch in der Bibel. Wir könnten biblische Bekehrungen aus der Bibel nehmen und werden diese 4 Punkte dort finden. Ich sage, wir machen kein Gesetz daraus. Es ist nicht gut, wenn man ein Gesetz daraus macht. Gesetz, wenn einer etwas aus dem Gesetz tut, ist das ja nicht gut. Es ist aber gut, wenn es eine Herzenssache ist. Sie wissen ja hier, dass vor hunderten Jahren, als die Germanen hier lebten und regierten, dass der eine König befohlen hat, dass alle seine Untertanen, alle seine Kriegsmänner sich taufen lassen sollten, weil er Christ geworden ist. Dann musste das ganze Volk parieren und auch Christ werden. Aber die Germanen waren ja wie die Zulus, die kämpften gern. Aber weil nun der König gesagt hatte, ihr müsst euch alle taufen lassen, taten sie es, weil es Gesetz war, aber nicht nach ihrem Herzen. Dann gingen sie ins Wasser hinein und wurden untergetaucht, wurden getauft, so wie es in früheren Jahren geschah. Aber dann hielten die Germanen ihre rechte Hand aus dem Wasser. Der Kopf ging unter, aber die rechte Hand nicht. Dann wurde gesagt, warum nicht? Dann sagten sie, dies ist die Hand des Schwertes. Vom Kämpfen lassen wir nicht. Wir sind bereit, uns taufen zu lassen, weil es der Befehl des Königs ist. Aber wir wollen nicht Schluss machen mit dem Kämpfen. Mit der rechten Hand, die wird nicht untergetaucht. Das dulden wir nicht. Die beugen wir nicht. Sehen Sie, das ist Gesetz. Aber wenn es ein Leben ist und von innen kommt und gewirkt vom Geiste Gottes, dann ist es etwas Gutes. Aber lasst uns mal nun kurz diese 4 Punkte betrachten. Der erste Punkt der Theologie des Mittelalters war dieses: Attritio. Atrizio bedeutet Sündenerkenntnis. Der zweite Punkt war Contritio. Sie wissen, was das bedeutet. Aufrichtige Reue. Der dritte Punkt war Confessio. Das ist Beichte oder Bekenntnis. Der vierte Punkt, Satisfactio operis. Das Wiedergutmachen. Nun, lasst uns mal diese vier Punkte betrachten. Und dann prüfen Sie sich, ob es mit Ihrer Buße stimmt. Buße ist von größter Wichtigkeit. Viel, tausendmal größer und von höherem Wert als leibliche Heilung. Geheilt werden vom Krebs, eine leibliche Totenerweckung, ist nicht von solcher Bedeutung wie ein Mensch, der die Buße erlebt. Der Herr Jesus, als er begann, seinen Mund zu öffnen, sagte, er tut Buße. Johannes der Täufer, der größte von denen, von den Menschen, der von einer Frau geboren, von Frauen geboren ist, sagte, er tut Buße. Die Propheten im Alten Testament, sagen Sie mir aber nicht, dass es das Gott des Alten Testamentes ist. Es gibt ja Menschen heute, die verschiedene Götter dienen. Die haben einen Gott des Alten Bundes und die haben einen Gott des Neuen Bundes. Den Alten werfen sie über den Haufen und ihren neuen Gott beten sie an. Das ist aber nicht, wenn ihr Gott nicht der gleiche ist, den wir im Alten Bunde finden, dann ist ihr Gott ein Idiot ihres eigenen Verstandes und ein Götzenbild, das sie mit den Händen ihres Verstandes geformt haben. Gott ist der Ewige, Unveränderliche, der Erste und der Letzte. Er bleibt derselbe. Wir verändern uns und sind wetterwendig. Er aber nicht, bis in alle Ewigkeit. Und sein Wort endet und verändert sich auch nicht. Lasst uns nicht irregehen und da uns auch nicht irreführen. Das Erste ist Sündenerkenntnis. Das war das Erste, das geschah bei uns, als der Geist Gottes uns eine Erweckung schenkte. Da kam solch ein Sündenbewusstsein über das Volk, dass 100, 200 Menschen vor der Haustür standen und schluchzten. Und je tiefer die Sündenerkenntnis, je größer die Sündenerkenntnis, je besser. Denn wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wer keine Sündenerkenntnis erkennt, der lebt in Sünde. Und dem schmeckt die Sünde gut. Der kann sie nicht lassen, weil er sie liebt. Und das ist ein Falschtum, ein Irrtum, wenn der Mensch sagt, dass er die Liebe Gottes hat. So ist die Liebe Gottes nicht. Das ist eine Fleischesliebe, eine falsche Liebe, nicht die göttliche. In Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 8 heißt es, sagt der Herr Jesus selbst vom Geiste Gottes, wenn der Tröster gekommen ist, nachdem er seinen Jüngern sagte, dass er davon müsste und ihre Herzen mit Traurigkeit erfüllt waren, da sagte, warum seid ihr so traurig, dass ich euch sage, dass ich von euch muss? Das kann man ja verstehen. Mit Jesus in dieser Welt, ihn zu sehen, ihn zu hören, ist Himmel auf Erden. Das war eine traurige Botschaft. Aber da sagte der Herr Jesus ihnen, es ist besser für euch, es ist gut für euch, dass ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gehe, kommt der Tröster nicht. Wenn der Tröster kommt, was wird er tun? Vers 8, er wird die Menschen die Augen öffnen über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das erste Wunder, das geschieht, wenn der Geist Gottes kommt, er öffnet die geistlichen Augen, dass man die Sünde im Lichte Gottes sieht. Jesus sagt, wenn der Tröster kommt, was tut er?
Er sagt nicht, ach, das ist nicht so schlimm, weine nicht. Das ist nicht so schlimm, wenn du auch ungeduldig warst. Gott ist ein Gott der Liebe. Das Kreuz deckt alles. So tröstet der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist überzeugt uns von unserer Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Möge Gott schenken, dass der Heilige Geist auch ihre Augen öffnet über die Sünde. Wir haben ja sehr oft in der Christenheit, dass Menschen sich streiten und sagen, ist dies Sünde, ist dies keine Sünde. Dies kann doch geduldet werden. Warum nicht? Aber wenn der Geist Gottes wirkt, wird er die Augen öffnen über die Sünde. Und man kann den Menschen sagen, ach, mit dem, was du gesagt hast, stimmt alles. Und er sagt, nein, ich fühle, das stimmt nicht. Ich bin schuld daran oder schuldig. Das ist also das Erste, die Sündenerkenntnis. Ich staune über die Theologen im Mittelalter, über diese Kirchenväter, denen Gott dieses Geheimnis offenbart hatte. Es wäre gut, wenn die Theologen in der heutigen Zeit wieder zurückfassen und darauf weiterbauen. Der zweite Punkt, Contrition. Wer Englisch kann, dem ist es leicht, Contrition. Aufrichtige Reue. Im 2. Korinther, Kapitel 7, Vers 10, heißt es, die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit. Eine Reue. Zur Seligkeit muss eine Reue sein, die durch eine göttliche Traurigkeit gewirkt wird. Im Englischen sagt es das Klare. Godly sorrow worketh repentance. Göttliche Traurigkeit wirkt Umkehr, Bekehrung. Im vollkommenen Widerspruch mit dem Theologen in Pietermaritzburg, Südafrika, der sagt, da war keine Spur der Traurigkeit bei ihm. Da war nur ein Lachen. Das ist ein lachender Geist, der nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Gar nichts. Die göttliche Reue, das ist keine Reue, die der Mensch schafft, das ist ein Geschenk Gottes. Eine göttliche Reue, dass Gott eine Reue über die vergangenen Sünden schenkt, dass es einem leid tut und dass man sagt, oh Herr, vergib mir, ich habe gesündigt. Und nicht weitermacht und sagt, ist das Sünde oder ist das nicht? Und wenn ein Mensch die Wahrheit erkennt, dann ist es kein Problem mehr. Und dann wirkt der Herr die göttliche Reue. Bei manchen gibt es, wir können zum nächsten Punkt gehen, Confessio, das Bekenntnis. Aufrichtige, die Beichte. Es gibt viele Menschen, die ihre Sünden bekennen und bekennen. Und dann gehen sie immer wieder zurück. Dann erfüllt sich ja das Wort, das im Petrusbrief steht, der Hund kehrt wieder zurück und frisst das. Und die Sau, gereinigt, gewaschen und wälzt sich wieder im Dreck. Das ist, wenn wir unsere Sünden bekannt haben und gehen zurück. Aber wenn unser Bekenntnis nicht ein gesetzliches ist, dass, ja, nun muss ich meine Sünden bekennen, das wird von mir erwartet, sondern wegen einer göttlichen Reue in unserem Herzen, dann gibt es schlaflose Nächte, dann können wir nicht mehr ruhen. Dann sagt der Mensch, ich kann nicht mehr weiter. Bei uns können die Menschen nicht zur Arbeit gehen. Sie können nachts nicht schlafen. Sie kommen zur Mitternacht, zu allen Stunden. Und man sagt, was ist dann los? Sie sagen, ich finde keine Ruhe. Ich muss dieses mit Gott in Ordnung bringen. Da ist Sünde in meinem Leben. Gottes Geist hat mir die Augen geöffnet. Und ich muss dieses bereinigen. Ich kann nicht essen. Ich kann nicht fröhlich sein. Es ist eine göttliche Reue, die Umkehr wirkt. Und das geht tief. Aber leider ist es so bei Menschen, die sagen, es tut mir leid, ich bin zornig geworden und ungeduldig und morgen ist es genau wieder dieselbe Geschichte. Sein trauriges Bild, die Heilige Schrift, die braucht das Bild eines Hundes und einer Sau, um solch einen Zustand zu beschreiben. Zu beichten, zu bekennen. Ich sage es kein Gesetz. Dr. Martin Luther hat gesagt, wer ohne die Beichte tätig werden kann, der tue es. Aber ich brauche meinen Beichtvater. Das war Dr. Martin Luther. Der hatte einen Beichtvater. Der wusste, was das bedeutet, um seine Sünden zu bekennen. Das ist auch nicht etwas Fremdes in der Heiligen Schrift. Die ganze Heilige Schrift ist gefüllt mit dem. David, der König, als er gesündigt hat, hatte seine Sünde bedeckt. Da hatte er schlaflose Nächte. Er war bis am Ende war und nicht mehr weiter konnte. Da ging er zu dem Propheten Gottes, zu dem Nathan, und sagte, ich habe gesündigt. Und dann sagte er, dann sprach der Knecht Gottes ihm die Vergebung zu und sagte, Gott hat dir vergeben. Es war der Wendepunkt in seinem Leben. Da hat er Vergebung erlebt. Die Beichte ist ihr gut. Natürlich, der Stolz und der Hochmut liebt das nicht. Aber in der Bibel haben wir es immer wieder. Johannes der Täufer. Das war eine Beichterweckung. Die Menschen kamen, ließen sich taufen und bekannten ihre Sünden. In der Apostelgeschichte haben wir das auch. 19 Vers 18, sie kamen, die gläubig geworden waren, kamen, brachten ihre Werke ans Licht, bekannten ihre Sünden. 1. Johannes 1, Vers 9, so wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt. Dann erlebt man Vergebung. Und Gott ist kein Lügner. Es gibt Menschen, die immer wieder ihre Sünden bekennen, aber nicht durchdringen zur Gewissheit, dass sie vergeben sind. Wenn sie einmal ihre Sünden bekannt haben, dann können sie Gott dafür danken, dass er ihnen vergeben hat. Denn er ist kein Lügner. Er hält sein Wort. Er sagt, er ist treu und gerecht, dass er sie vergibt. Und wenn er vergibt, vergisst er. Und dann können sie auch davon vergessen. Dann können sie danken und jubeln. Und daraus, was folgt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Nur die können wirklich von Liebe reden und wissen, was es bedeutet, Jesus zu lieben, die die Vergebung erlebt haben. Die Heilige Schrift sagt, wer seine Missetat leugnet, Sprüche 23, Vers 18, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Dem wird die Gnade Gottes zuteil. Und das ist wunderbar, das zu erleben. Das ist das Heil. Rede möchte ich auch warnen. Es gibt seelisch kranke Menschen und Gemütsleidende. Nicht ein sehr großer Prozentsatz. Trotzdem, man staunt, wie viele Geisteskranke es in Europa gibt. Kann man eigentlich nicht verstehen, warum. Denen das Problem oder das Bekennen ein Problem ist, stelle ich das lieber so. Die Menschen fühlen sich immer schuldig, bekennen. Je mehr sie bekennen, je mehr kommt im Sinn. Sie können zum Beispiel sich setzen und niederschreiben, schreiben ihre Sünden auf. Je mehr sie schreiben, je mehr kommt im Sinn. Sie können von morgens bis abends schreiben. Bis sie ins Irrenhaus gelanden. Das ist falsch. Die werden vom Teufel getrieben. Das ist nicht Heiliger Geist. Auch der Teufel versucht, überall sein faules Werk zu treiben.
Judas sündigte, er verriet den Herrn Jesus. Da kam er wieder, bekannte seine Sünde, warf das Geld zu den Füßen der Geistlichen, der sogenannten Geistlichen, die Prediger, Schriftgelehrten. Er sagt, ich habe unschuldig Blut verraten. Sie sagten, was haben wir damit zu tun? Es gibt Menschen, die Schriftgelehrten sind und mit der Beichte und dem Bekenntnis nichts zu tun haben wollen. Und da sagte dem Teufel, der Teufel ihm, der einzige Ausweg ist, geh hin und erhäng dich, begehe Selbstmord. Das ist der Teufel. Der Teufel kann einem Menschen auch seine Sünde vormalen. Er ist ein listiger Mann, ein böser Mann. Er führt den Menschen in die Sünde hinein, er versucht ihn und wenn er gesündigt ist, hat, dann sagt er, es gibt keine Hoffnung für dich. Mach Schluss mit deinem Leben. Begehe Selbstmord. Und Judas hat das denn getan, vor aller Welt. Aber wenn der Heilige Geist uns überführt, dann öffnet er uns die Augen über die Sünde und überführt uns von unserer Sündhaftigkeit und danach weist er zum Kreuz und sagt, komm zum Kreuz. Das kostbare Blut fließt auch für dich, da gibt es Vergebung. Und wenn wir zum Blute gekommen sind, lieben Freunde, dann ist Gott treu, da erleben wir die Treue Gottes. Da vergibt er. Und dann brauchen wir wieder nicht nachzusuchen in unserer Sünde. Da vergibt es. Und die Sündenvergebung ist ein Wunderwerk Gottes. Ich könnte Ihnen erzählen von vielen depressiven Menschen. Zum Beispiel ein junger Mann, der so depressiv war, dass er mehrmals Schluss machen wollte mit seinem Leben. Selbstmord begehen. Immer wieder sage ich den Menschen, tun Sie das bloß nicht. Denn Selbstmord ist der schnellste Weg zur Hölle. Und wenn Sie dort sind, wird es Ihnen für alle Ewigkeit leid tun. In alle Ewigkeit leid tun, dass Sie das begangen haben. Bleiben Sie weg von der Hölle, solange Sie können. Und begehen Sie nicht Selbstmord. Weil das ist der Schnellweg und der kürzeste Weg zur Hölle. Bleiben Sie weg von der Hölle. Kommen Sie zu Jesus. Auch Zacchaeus stand auf und sagte, Herr, ich habe gesündigt. Und ich will das wieder gut machen. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Satisfactio operis, das wieder gut machen. Eine Frau kam zum Glauben und sagte mir, ich habe gestohlen vor vielen Jahren. Ich ging immer in den Laden hinein, eines Mohammedanes, und kaufte etwas und steckte den anderes auch in meine Tasche hinein. Und nun kam sie zum Glauben und sie sagt, was mache ich bloß? Ich habe gesündigt. Ich kann nicht mehr schlafen. Diese Sünde steht mir immer vor meinen Augen. Ich muss jetzt hin. Aber ich fürchte mich so vor diesen Mohammedanen. Können Sie mit mir? Ich sage, gehen Sie doch allein. Nein, kommen Sie mit mir. Ich weiß nicht, vielleicht steckt er mich ins Gefängnis. Und wenn Sie dabei sind, wird es nicht so schlimm sein. Dann können Sie vielleicht für mich eintreten. Gut, ich sage, komm, mit meinem Auto fuhren zu diesem Laden des Mohammedanes. Ich sagte, ich hätte eine schwarze Frau da, die möchte mit ihm reden. Gut, sagte er. Er sagt, was ist dann? Los mit dir. Sie sagte, ich muss dir etwas bekennen. Ich bin immer in diesen Laden gekommen und jedes Mal, wenn ich hier war, habe ich etwas mitgenommen. In meine Tasche gesteckt. Und dann wurde es auch immer größer, bis ich eines Tages einen großen Topf, so groß, gestohlen habe. Nun erwartete ich das Urteil von dem gottlosen Mohammedane. Und als ich den Mohammedane anschaute, da zitterte er am ganzen Leibe und eine Furcht kam über ihn. Die Frau zitterte und nun zitterte er. Er sagt,
ich verzeihe Ihnen. Ich vergebe alles. Sie brauchen das auch nicht wieder gut machen. Das ist gut, dass Sie gekommen sind und wollte nur, dass Sie so schnell wie möglich verschwindet. Er fürchtete sich wohl auch davor, dass er sich bekehren müsste. Vielleicht hat er auch einiges gut zu machen. Und so immer wieder erlebt man das. Und so wird Gottes Werk getrieben. Denn hat man ein reines Gewissen mit Gott und mit dem Mitmenschen. Und das tut laute Wunde. Aber auch hier muss ich nun ein Warnungssignal geben. Wenn Sie Ihre Sünden bekennen, gehen Sie zu dem rechten Mann und nicht zu der verkehrten Person. Gehen Sie zu einem Gottesmann. Wir lesen ja in Jakobus 5, Vers 16, bekennet eine dem anderen eure Sünden. Das Gebet des Gerechten vermacht viel. Elia war ein Mann wie wir und betete, dass es nicht regnen sollte und hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Betete wieder, dass es regnen sollte und es regnete. Das Gebet eines Gerechten vermacht viel. Aber es kann auch einen Fehler geschehen. Vor einiger Zeit bei uns in Afrika, in einer anderen Großstadt, in Durban, einer Hafenstadt in Durban, die 120 Kilometer südlich von uns liegt, von der Missionsstation, ist ein Mann zum Glauben gekommen. Der führte ein furchtbares Leben, aber seine Frau wusste es nicht. Die hat wohl schon was geahnt, aber er wusste nicht, wie schlimm das war. Die war ja zu Hause und er fuhr mit dem Auto weg und war auf seine Geschäftsreisen und da geschehen tolle Sachen. Und als er zum Glauben kam, öffnete der Herr ihm seine Augen über die Sünde. In solcher Art und Weise, dass er es nicht länger aushalten und ertragen konnte. Und was tat dieser Mann? Er ordinierte seine Frau sozusagen als seine Seelsorgerin. Das machen Männer gern. Sie gehen lieber zu ihrer eigenen Frau und behandeln die als ihren Seelsorger, als dass sie zu dem rechten Seelsorger gehen. Ihre Frau ist ihre Frau und nicht ihre Pastorin. Es geben ja Ausnahmen, wenn die Frau eine Theologin ist, aber gewöhnlich ist die Frau eine Frau, wenn sie auch eine Geschäftsfrau ist oder eine Hausfrau. Aber nicht notwendigerweise ihr Seelsorge oder ihr Paste. Aber die Männer tun das gern. Merken Sie sich das. Nun, als er zu Hause ankam, wusste er nicht ein nach aus. Dann ging er zu seiner Frau und sagte, so, lass uns in unser Schlafzimmer gehen. Ging hinein, die Frau spürte gleich, das stimmt, da ist etwas, was ihn sehr beschäftigt. Er sagt, liebe Frau, ich bin ein furchtbarer Mensch, ich habe furchtbar gesündigt. Ich bin dir untreu gewesen. Ich habe mit der Frau gehurt. Und mit der Frau gehurt. Nun können Sie sich denken, Frauen sind nicht wie die Männer. Eine Frau vertraut ihren Mann und meint, der kann so unschuldig sein, wie sie selber ist. Und dann ist es der größte Schock. Die ganze Welt stürzt zusammen, wenn sie plötzlich hört von diesen Gräueltaten hört. Und dieser Mann, der packt er aus. Sogar von ihren Freundinnen, vom engsten Kreis, waren ihr untreu gewesen. Sie betete in ihrem Herzen und sagte, Herr Jesus, hilf mir, stehe mir bei und schenke mir, dass ich es ihm vergebe. Und es hielt an, ohne Aufhören. Und plötzlich wurde ihr Gewissen wach. Und da dachte sie daran, dass vor Jahren sie auch einmal gesündigt hatte mit einem Mann. Und sie sagte sich, nun ist mein Mann so ehrlich, dass er mir alles sagt. Nun muss ich ihm dieses auch sagen, dieses auch bekennen. Als er fertig war, da sagte, liebe Frau, kannst du mir vergeben? Es gibt keine Sünde so groß wie ich. Ich bin der Schlimmste aller Hure. Kannst du mir vergeben? Sie sagt, ja, ich vergib dir gern. Ich ehre dich, dass du es mir gesagt hast und vergebe dir. Und dann der Kampf in ihrem Herzen. Dann sagt sie, lieber Mann, ich muss dir auch etwas bekennen. Es tut mir so leid. Ich war dir auch einmal untreu. Mit wem? Ja, mit dem Mann. Und das war sein Freund. Und der Mann wurde so wütend und ärgerlich und sagte, ich vergib dir das nicht. Und die Ehe war auf der Kippe. Und er sagt, keine Versöhnung, wir lassen uns scheiden. So kann ein Mann sein. Der erwartet, dass seine Frau ihm vergibt, alle die Schandtaten, die er gemacht hat. Er kann aber seine Frau nicht die eine Sünde. Er hat das Hundertfältige getan. Diese Menschen, die sind nicht in der Erweckungsbewegung. Ein anderer kam zu mir und sagt, kannst du ihnen nicht helfen? Sie lassen sich scheiden. Ich sagte, ja, das dumme Zeug. Unkund in der Sache und er machte Mann etwas falsch. Wie gut wäre es gewesen, wäre er zu dem Seelsorger gegangen. Natürlich, wenn die Frau es weiß, dass der Mann so gesündigt hat, denn es ist gut, dass er es ihr sagt. Weil wenn er ihr auch vormacht, dass er bekehrt ist, dann wird sie sagen, ja, er sagt, er ist bekehrt, aber er bedeckt die Sünde. Aber wenn sie das nicht weiß, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Können Sie es bei Gott und bei dem Seelsorger bekennen. Und wenn Sie das wieder gut machen wollen, gehen Sie zu den Frauen, mit denen Sie gesündigt haben, und sagen Sie denen, schreiben Sie aber keinen Brief, weil vielleicht ist die Frau verheiratet und der Mann bekommt das in seine Hände und dann ist das Ende nur noch schlimmer als der Anfang. Bekennen, wieder gut machen soll, gut machen sein und nicht zerstören und zerbrechen. Dann lieber schweigen. Aber wenn Sie Hilfe nötig haben, gehen Sie zu dem rechten Mann, der von Gott gesalbt ist, der göttliche Weisheit hat, der Verständnis dafür hat. Gehen Sie nicht wie Judas Ischariot zu den Schriftgelehrten. Die sagten, was haben wir damit zu tun? Die ihn nicht zu Jesus führen konnten und sagen, du, komm zu Jesus, der kann dir vergeben. Nein, sie sagten, was haben wir damit zu tun? Sehen Sie die Gefahr. Und gehen Sie auch nicht zu einem Menschen. Sie sehen vielleicht zwei Männer, die laufen da und dann denken Sie, ja, das sind Homosexuelle. Was der Teufel nicht alles anrichtet im Verstand des Menschen, ist unerforschlich. Und dann gehen sie zu dem Mann und sagen, bitte vergib mir, ich habe gedacht, du bist ein Homosexueller. Oder sie sind das. Das tut man nicht. Wenn die Gedanken sie plagen, gehen sie zu dem rechten Mann, zu dem Seelsorger. Und sagen sie, ich habe keinen Sieg. Ich weiß nicht, was anzufangen mit den Gedanken, mit meiner Gedankenwelt. Ein Segen, wenn zwei oder drei sich in Jesu Namen finden und beten. Er verheißt, das wird er tun. Er wird ihr Gebete hören. Aber gehen Sie nicht zu einem Mann, der kein Verständnis dafür hat. Und zweitens, der ein Geheimnis, ein Beichtgeheimnis halten kann und nicht ausplaudert und gleich zu seiner Frau geht und ihr das erzählt. Oder zu einem anderen. Die Zulus haben ein Sprichwort und sagen, ein Mann, der kein Geheimnis halten kann, den hat der Maulesel mit seinem Fuß an seine Brust geschlagen. Der kann kein Geheimnis halten. Das Beichtgeheimnis ist zwischen dem, der beichtet, und Gott und den Dritten. Und das darf nicht weitergesagt werden. Der gesündigt hat, der hat das Recht, das weiter zu sagen. Aber nicht bei dem er gebeichtet hat. Der hat kein Recht ohne dessen Erlaubnis.
So hatten die Theologen im Mittelalter ihre Punkte, ihre Kennzeichen von der wahren Buße. Adritio, Sündenerkenntnis. Contritio, die Reue. Die göttliche Reue zur Seligkeit. Confessio, die Beichte, das Bekenntnis. Und dann Satisfactio operis, Wiedergutmachen. Welch ein Geschenk Gottes, dass ein Mensch eine Sünde, eine Buße erleben kann und Buße tun kann. Und das ist ein Gebot Gottes. Tue Buße. Und nun zum Schluss in Apostelgeschichte 11 bis 18 heißt es, Buße zum Leben. Buße zum Leben. Wahre, echte, biblische, göttliche Buße führt zum Leben. Die Frucht der Buße ist nicht niedergedrückt sein, nicht Sklaverei, nicht ein saures Gesicht, sondern Leben. Wahres Leben, wahre Freiheit, neues Leben. Buße, die Leben wirkt. Möge Gott schenken, dass ein jeder, der hier zugegen ist heute Abend, die Buße kennt und die Buße erlebt hat. Und wenn da eine ist, dem die Buße fremd ist, der horche auf. Gott gebietet allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Ohne Buße keine Erweckung. Sehr oft werde ich gefragt, was müssen wir tun, dass auch wir in Deutschland Erweckung erleben? Wissen Sie, was an erster Stelle steht? Buße. Das ist der erste Schritt. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und wenn die Erweckung nahe ist, dann sollen wir Buße tun, sonst geht sie uns verloren. Und wenn das Leben nahe ist, sollen wir Buße tun. Und wenn wir nicht Buße tun, geht uns das wahre Leben verloren. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein heilig Wort. Es ist ein Licht auf unserem Wege. Auch in größter Finsternis und Dunkelheit bringt dein heilig Wort durch den Heiligen Geist uns das himmlische Licht und das himmlische Leben. Wir danken dir dafür. Amen.